Hallosa, Nanda, nachdem wir die technischen Schwierigkeiten gemeistert haben, ein herzliches Grüß Gott an dich und ein ebensolches herzliches Grüß Gott natürlich an unsere, an deine Zuschauer. Wir freuen uns, dass du wieder Zeit gefunden hast für ein neues Interview mit uns. Und viele deiner Zuschauer warten schon wirklich ungeduldig auf neue Mitteilungen, Erkenntnisse von dir. Und wir werden heute auch versuchen, einige Klientenfragen zu beantworten. Und Sananda, bei dir geht es eigentlich immer um spannende Themen, wie kaum bei einem anderen. Und deshalb sind wir sehr gespannt. Ich würde vorschlagen, wenn du bereit bist, lass uns loslegen.
Sananda hat schon zwei Bestseller geschrieben. Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und Schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade ist sein drittes Buch erschienen mit dem Titel Durch die Dunkelheit zurück ins Licht. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda www.geistheiler-sananda.net.
Zunächst möchte ich dir von Herzen gratulieren. Du hast im Sommer 2021, also nicht mehr allzu lange bis dahin, dein siebenjähriges Geistheiler Sananda Jubiläum. Viele der Zuschauer kennen deine persönliche Geschichte und diejenigen, die sie noch nicht kennen, denen kann ich nur raten, deine Bücher dazu zu lesen. Und noch etwas, du hast die Marke von mittlerweile 200.000 Behandelten überschritten. Auch eine herzliche Gratulation dafür. Man kann also schon sagen, du gehörst damit zu den erfolgreichsten Heilern auf dieser Welt. Insbesondere wird das bestätigt, wenn man die wirklich sehr zahlreichen Klientenfeedbacks auch betrachtet. Es gibt unglaublich viele dokumentierte Heilungen, die keiner, wenn auch nur wollte, wegleugnen kann. Sananda, mich und die Zuschauer würde interessieren, wie fühlt sich das alles für dich jetzt im Moment an?
Also im Moment bin ich fix und fertig.
Ja, die Technik ist ein Hund.
Ja, vielleicht für die Zuschauer. Wir haben jetzt eine ganze Stunde gebraucht, um die Aufnahme hier zu starten. Die Kamera hat nicht funktioniert bei meinem normalen Computer. Und jetzt musste ich den Laptop von meiner Frau, der muss wieder mal herhalten, wie letztes Jahr, beim Jan Walter. Und ja, obwohl ich einen neuen Computer gekauft habe, geht die Kamera dort wieder nicht. Jetzt habe ich mittlerweile drei PCs, wo die Kamera nicht geht. Und bin jetzt ein bisschen außer Atem, ein bisschen verschwitzt. Und deswegen muss ich mich ab und zu ein bisschen vorbeugen, weil der Ton ganz schlecht ist hier bei diesem Laptop. Und ich denke aber, wir kriegen es trotzdem irgendwie hin. Also nur, falls die Zuschauer sich wundern, wenn ich immer so nach vorne mich beuge, dann höre ich das nicht so gut. Und werde mich aber bemühen, dieses Interview jetzt zu machen und mich wieder zu sammeln, zu konzentrieren. Ja, die Frage, wie ich mich fühle nach dieser erfolgreichen Zeit, wenn ich jetzt überlege, was wir jetzt gerade für Probleme hatten, muss ich denn sagen, okay, der einer der weltbesten Heiler zu sein, schützt mich nicht vor technischen Problemen. Yes. Und normalerweise müsste ich ja ein Heer von Technikern hier haben, die mir alles machen, aber ich muss ja alles selber machen und bin ja jetzt froh, dass wir es noch geschafft haben. Kann ich wieder einen neuen Computer bestellen? Ich denke, dass die geistige Welt, so wie ich es dir vorher unter vier Augen gesagt habe, ich habe über 30 Videos gemacht und mittlerweile drei Bücher geschrieben über genau diese Themen, was mir ständig passiert. dass eben irgendwelche Bargeldautomaten nicht funktionieren, wenn ich Geld hole, oder dass Kassenautomaten nicht funktionieren, wenn ich bezahlen will, oder dass Straßenlaternen aus- oder angehen, wenn ich drunter vorbeilaufe, oder dass eben Kameras nicht funktionieren. Ich habe auch schon viele Bodycams verbraucht, bestimmt 10 verschiedene Sorten, bis ich eine gefunden habe, die dann funktioniert hat. Die meisten haben ziemlich schnell, nachdem ich sie ausgepackt habe, den Geist aufgegeben. Das muss eben mit meiner Strahlung zu tun haben, mit meiner Energie, dass eben gewisse Dinge einfach außer Kraft gesetzt werden. Also ich habe einen ziemlich hohen Verschleiß eben an technischen Geräten. Ansonsten fühle ich mich sehr gestresst, muss ich sagen.
Ja, kann ich verstehen.
Weil 200.000 Menschen zu behandeln in 7 Jahren, das ist Höchstarbeit. Dann das Ganze auch noch zu verarbeiten mit schriftlichem Krams und alles. Ich arbeite eben so im Schnitt 14 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und das, was ich tagsüber nicht machen kann, aus welchen Gründen auch immer, muss ich nachts nachholen. Manchmal arbeite ich dann bis nachts um 4 Uhr. Manchmal gehe ich auch gar nicht ins Bett und mache gerade weiter. Und ja, offenbar ja, kann ich es nicht anders machen. Die Nachfragen sind eben ungebrochen da. Mhm. Kunden kommen aus aller Welt, möchten eine Behandlung. Und bisher hat es auch noch nie Probleme gegeben in der Abwicklung. Nicht ein einziges Problem in 7 Jahren. Alles ist seinen Gang gegangen. Und das Einzige ist eben, dass ich eben, mein Leben besteht eigentlich nur aus Arbeit. Früher hatte ich kein Geld und viel Zeit. Und heute habe ich viel Geld und wenig Zeit.
Ja. Wie man es macht, ist falsch.
Ja, und vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine Lösung dafür. Aber so wie es da draußen auf der Welt aussieht, bin ich auch lieber zu Hause beim Arbeiten. Aber das beglückendste Gefühl bei der ganzen Geschichte ist für mich persönlich, wenn ich die Tausende von Feedbacks lese, wie viel Leben durch die Behandlungen verändert wurden ins Positive. Muss ja nicht immer nur eine Heilung sein. Das sind auch andere Dinge, die eintreten. Manche Menschen haben plötzlich Glück. Manche gewinnen plötzlich im Lotto. Andere verstehen sich in der Familie wieder besser. Bei anderen wächst das Bewusstsein. Also der Rahmen ist unerschöpflich, was so eine Behandlung beinhaltet. Und das ist im Prinzip die größte Freude, die ich habe, dass eben durch meine Arbeit so viel Gutes passiert und dass mein Leben doch noch einen Sinn hat.
Ja.
Weil ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich mich gefragt, was für einen Sinn mein Leben eigentlich hat. Ja.
Na, aber es ist schön zu hören, dass es dir, also jetzt abgesehen von dem heutigen Stress, einmal gut geht. Und dass dich die Feedbacks von den Klienten natürlich bestärken in deiner Arbeit, das ist natürlich völlig klar und auch gut so. Wenn es okay ist, Sananda, starten wir mit der ersten Klientenfrage.
Ja, gerne.
Was kann und sollte ein neuer Klient genau tun, um den Heilungsprozess zu beschleunigen? Wie kann der Klient aktiv an seiner eigenen Heilung und Genesung mitarbeiten? Und welche Fehler sollte er vermeiden, beziehungsweise welche Fehler sollte er dabei nicht begehen?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, was sollte man nicht tun, um eine Heilung zu blockieren? Viele Menschen sind so ungeduldig. Viele kümmern sich auch nicht um die Inhalte meiner E-Mails, die lesen das gar nicht, weil ich habe ja eine klare Auflistung aller Punkte in meinen E-Mails, die Klienten bekommen, was man genau tun muss. Was viele nicht tun, ist die tägliche Meditation, das sich mit mir verbinden zu gewissen Uhrzeiten und somit eben auch aktiv an der Heilung zu arbeiten. Und eben auch täglich die Verfügungen und Gebete zu machen. Und das machen auch viele nicht. Ich denke, die Quote der positiv Behandelten wäre durchaus höher, viel höher noch, wenn sich die Menschen an die Anweisungen halten würden, die ich ihnen gebe, indem sie eben sich täglich verbinden, nach Möglichkeit eben, und indem sie täglich die Gebete und Verfügungen mehrmals machen. Der Rest ist mehr oder weniger ins Vertrauen gehen und in die Geduld gehen. Und da scheitert es auch bei vielen. Viele lesen gar nicht mal die E-Mails. Gebete kennen manche gar nicht, haben sie gar nie geguckt. Die sitzen dann zu Hause, gucken auf die Uhr, gucken auf den Kalender und dann gucken, sagen sie, okay, jetzt haben wir schon 4 Wochen vorbei, jetzt müsste aber mein Krebs mal so langsam weg sein. Und das funktioniert eben nicht. Das heißt, es kommt eben darauf an, wie sehr der Klient sich eben mit der Sache auseinandersetzt, weil es geht ja nicht nur um die Heilung. Die Heilung betrachte ich nicht mal so als das Wichtigste. Ich denke, das Wichtigste ist die Bewusstseinserweiterung, dass sich die Menschen Gedanken machen über ihren Lebensstil, über ihre Ernährung, über ihre Gewohnheiten, über ihre Denkungsweisen und sich mal hinterfragen, sich selber mal in Frage stellen. Das mache ich auch jeden Tag. Ich muss mich auch jeden Tag reflektieren. Habe ich da und da einen Fehler gemacht? Habe ich da falsch reagiert? Was kann ich in Zukunft tun, um das zu ändern? Daran wächst der Mensch und das steigert dann auch das Bewusstsein. Und je höher das Bewusstsein dann gesteigert wird, desto schneller tritt auch die Heilung ein. Es gibt natürlich Ausnahmen, dass Menschen einfach so geheilt werden, spontan. Das habe ich immer wieder. Letztendlich entscheidet das der da oben, wer wann dran ist und wie lange es dauert. Und je ungeduldiger ein Mensch ist, desto länger wird es dauern. Das ist mal ganz klar.
Okay. Ich hoffe, die betreffenden Klienten sehen dieses Interview heute und nehmen deine Ratschläge entsprechend zu Herzen. Sananda, auch wenn jetzt eine überwiegende Anzahl deiner Klienten also Genesung erfahren hat, gibt es sicher auch immer wieder Fälle, die weniger erfolgreich sind oder waren. Alles andere wäre vermutlich auch nicht normal. Warum gibt es Menschen, Sananda, bei denen keine Heilung möglich ist? Was machen diese Menschen falsch oder sind sie vielleicht wirklich, wie du eben erwähnt hast, einfach zu ungeduldig?
Ja, ich denke, das kommt darauf an, ob jemand an der Reihe ist, geheilt zu werden. Mhm. Weil ich kann ja nicht gegen den Seelenplan eines Menschen verstoßen. Das kann ich nicht. Auch wenn jetzt jemand irgendwelche Menschen ins Paket mit reinnimmt, der muss keine Angst haben, dass da irgendwo gegen den Seelenplan verstoßen wird und dann hinter dem Rücken desjenigen heimlich eine Heilung gemacht wird. Und nein, das passiert nicht. Es ist alles in Absprache mit dem Seelen- und Lebensplan des Klienten. Das heißt, die geistige Welt, die ist natürlich voll informiert. Mein geistiges Ich, das in anderen Dimensionen verweilt und diese Heilungen mehr oder weniger in Auftrag gibt und durchführt, weiß ja ganz genau, bei wem muss man jetzt sofort was tun und wer muss noch ein bisschen leiden. Und das hängt natürlich mit dem Bewusstsein des Menschen zusammen und auch mit dem Lebensplan. Weil wenn der Mensch noch nicht genau verstanden hat, warum er die Krankheit bekommen hat und sich selber nicht hinterfragt und einfach nur auf eine Heilung wartet, und das passiert bei den meisten, die nicht geheilt werden, dann passiert eben genau das Gegenteil. Das heißt, das Leid wird noch anhalten, so lange, bis der Mensch sich Gedanken macht über sein Leben. Weil die Krankheit hat ja nur einen, nämlich den Menschen auf den richtigen Weg zu führen, dass er sich Gedanken macht über sich selbst und über seine Verhaltensweisen, über seine Denkungsweisen. Krebs zum Beispiel entsteht durch falsche Denkungsweisen. Das heißt, der Mensch zerstört sich selber durch seine negativen Gedanken. Ein hasserfüllter Mensch, der wird irgendwann Krebs kriegen und dran sterben, weil sein Hass ihn auffrisst. Bei dem Ganzen geht es eigentlich nur darum, dass die Menschen sich erkennen und an sich arbeiten und versuchen, jeden Tag sich zu reflektieren, jeden Tag sich zu hinterfragen mache ich was falsch in Bezug auf die Heilung, würde ich sagen, nein, eigentlich weniger. Die meisten Menschen machen was falsch in Bezug auf ihre Denkungsweisen. Das heißt, sie wollen sich nicht ändern. Sie wollen alles quasi geschenkt und so schnell wie möglich und ohne Aufwand. Es soll alles sofort heilen. Mhm. Und das passiert eben nicht. Das ist so wie mit dem Leben draußen. Die Menschen wollen jetzt bei der ganzen Pandemie-Geschichte, die wollen nur ihr altes Leben zurück. Sie sind gar nicht daran interessiert, zu hinterfragen, um was es eigentlich geht, sondern sie wollen einfach nur ihr Leben zurück. Punkt. Mhm. Und das wird nicht funktionieren. Das funktioniert im Großen nicht und im Kleinen nicht. Alles, was passiert, hat einen Grund. Und wenn jemand noch nicht geheilt wird oder noch nicht schnell genug geheilt wird, dann liegt es ausschließlich an ihm und an seinem Lebensplan und an seiner Denkungsweise und an nichts anderem.
Okay. Sananda, du berichtest und schreibst viel über die Reptiloiden, die Grauen, die Drakos, die Dämonen, erdgebundene Seelen, Mantissen, Schwarzmagier und andere Entitäten. Du kannst diese auch sehen an den Menschen und einige von diesen Wesen auch so. Wie gehst du damit täglich um? Wie verkraftest du diese positive Eigenschaft an die eigentlich?
Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Anfangs war das ganz schwer für mich, mich daran zu gewöhnen, an diese Anblicke. Und das, ich weiß nicht mehr im Nachhinein, wie lange das dauerte. 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Mittlerweile muss ich sagen, machen mir die Lebenden mehr Sorgen. Also vor den Toten habe ich gar keine Angst. Ist eine Gewohnheitssache. Der Mensch gewöhnt sich an recht viel. Ich denke, dass die meisten, die das sehen würden, was ich sehe, schreiend in die Psychiatrie rennen würden und sich selber einweisen würden oder von der Brücke springen würden oder mit dem Kopf gegen die Wand rennen würden. Keine Ahnung. Ich denke halt, dass jeder Mensch nur die Prüfungen bekommt, die er auch bewerkstelligen kann. Und offenbar kann ich sehr viel schultern und kann sehr viel ertragen. Und es macht mir ehrlich gesagt gar nichts mehr aus, diese Wesen zu sehen. Ich habe mich auch daran gewöhnt, die auszublenden, wenn ich Menschen angucke, was zwar nicht immer geht, aber ich versuche es zumindest, die einfach auszublenden und den Menschen einfach versuchen, als Mensch zu sehen und nicht als dieses Wesen, das ja in Wirklichkeit ist, weil sonst wäre es nicht mehr möglich, auf diesem Planeten für mich zu existieren. Ich habe mit mir selber ein Arrangement getroffen, damit umzugehen. Und meine Familie betrifft das jetzt nicht so stark, weil die das ja nicht in dem Sinne so sehen. Sie kriegen dann höchstens mit, wenn durch die Wohnung irgendwelche Wesen huschen und Gegenstände verschwinden oder Gegenstände verlegt werden. Vor ein paar Tagen wurden mir ein paar Tafeln Schokolade aus dem Kühlschrank gestohlen von einer erdgebundenen Seele. Ich hoffe, er gibt es irgendwann zurück. Und die machen ab und zu Schabernack und versuchen mich natürlich auch ein bisschen zu ärgern. Je nachdem, was für eine Gesinnung die hatten zu ihren Lebzeiten, geht es auch als Geistwesen dann weiter. Das heißt, wenn einer als Mensch böse war, dann ist er auch als Geist böse. Und diese Erdgebundenheit kommt ja daher, dass sie eben noch einiges aufzulösen haben und noch nicht verstanden haben, wer sie sind. Sonst würden sie ins Licht gehen und sie haben vielleicht auch einiges noch abzuarbeiten hier. Und alles hat ja auch einen Grund. Deswegen muss man das akzeptieren. Da gibt es einen höheren Plan und den habe ich akzeptiert. Deswegen macht mir das nicht mehr so viel aus mit den ganzen Wesenheiten. Und an die Reptiloiden habe ich mich auch gewöhnt, wenn die plötzlich dastehen. Und ich nehme sie manchmal auf den Arm und mache meine Witze, auch wenn es nicht immer leicht ist. Mhm. Manchmal nervt es auch ganz gewaltig. Man hat im Prinzip keine Ruhe. Also, ja, ich habe 24 Stunden keine Ruhe, außer wenn ich schlafe, tief schlafe. Aber dann kommen sie oft auch noch im Traum und versuchen da mir Albträume zu geben, indem sie mich im Traum dann noch verfolgen. und drangsalieren. Und ja, also ein einfaches Leben ist es nicht. Ich denke nicht, dass es viele gibt, die mit mir tauschen möchten, auch trotz meinem Erfolg, den mir viele beneiden und nicht gönnen. Glaube ich kaum, dass nicht einer, ein einziger tauschen möchte mit meinem Leben, weil das alles einzustecken, zu ertragen, ist nicht einfach. Und ich bin auch froh, dass ich eine ganz starke Frau habe an meiner Seite, die wirklich sehr viel einstecken kann. Und meine Tochter, wir sind zu dritt, aber der Nachteil ist, wenn man zu dritt ist, wir erleben alles auf dreimal. Das heißt, die werden genauso tyrannisiert und drangsaliert. Also ist es nicht einfacher dadurch. Aber es ist eben unser Plan, deswegen sind wir hier und mein Job ist eben das zu tun, was ich tue und nicht hier ein schönes Leben zu führen und das Leben zu genießen irgendwo in der Karibik, sondern oder auf den Philippinen oder in was der Teufel wo, sondern mein Job ist es eben hier, meine Arbeit zu tun, obwohl ich es auch anders machen könnte, wenn ich wollte, aber ich ziehe meinen Job durch.
Okay. Wir können gleich an deine Antwort mit der nächsten Frage anknüpfen, weil diese Angriffe nicht nur dich betreffen, sondern eben auch deine Familie, wie du erwähnt hast. Und vielleicht kannst du unseren Zuschauern und mir sagen, wie du deine Familie vor diesen Angriffen schützt oder schützen kannst. Und wie die Familie das überhaupt auch, also wie du, auch verkraftet. Ich denke, kaum einer kann sich das vorstellen, dass er immer und überall drangsaliert wird und verfolgt wird. Du hast auch, glaube ich, Videoaufnahmen, die belegen, wie man dich etwa zum Beispiel umfahren wollte. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Thema.
Ja, gut. Die Menschen, die meine Bücher gelesen haben und mehrere Videos gesehen haben, die wissen, warum ich verfolgt werde als Indigo. Und obwohl ich politisch uninteressant bin, meine Familie genauso. Wir waren ja auch beim Anwalt deswegen. Ich möchte mich auch nicht immer wiederholen. Es ist bekannt, dass es solche Programme gibt, wo Menschen weltweit verfolgt werden. Ob das jetzt technische Verfolgungen sind, physische Verfolgungen, Strahlenverfolgungen oder ganz plumpe Stalker. Die Freimaurer sind natürlich hier voll im Plan. Das sind alles Logenarbeiten. Die aktivieren mehr oder weniger ihre Agenten in dem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Wenn wir eben dort sind, an einem anderen Ort, dann werden die dortigen Agenten aktiviert. Und egal, wo wir hingehen, das kann ich auch in den Busch gehen, in den Urwald, dann werden sie dort auch ein paar Indianeragenten aktivieren, weil sie sind weltweit vernetzt und sie hatten Jahrhunderte, Jahrtausende Zeit, das aufzubauen. Und jeder, der nicht von diesem Planeten hier ist, der von einer höheren Ebene kommt, der kommt in diese Verfolgungsprogramme. Indigo-Verfolgungsprogramme nenne ich das. Und mein Anwalt damals hat es auch bestätigt, dass es eben solche Programme gibt. Natürlich wusste er nichts von Indigos. Er hat es versucht, auf der weltlichen Ebene zu erklären, aber ich habe ihm dann klargemacht, dass ich unwichtig bin für irgendeinen Geheimdienst und nicht politisch aktiv und macht also keinen Sinn, Leute wie mich und meine Familie zu verfolgen. Der einzige Grund ist eben die spirituelle Herkunft von uns, wer wir sind, welche Fähigkeiten wir haben und warum wir hier sind. Und es geht eben auch um diese Fähigkeiten und die hängen mit meiner Schwingung zusammen, weil eben durch diese Fähigkeiten Menschen geheilt werden und Menschen im Bewusstsein angehoben werden und somit vielleicht Zugang zur Wahrheit bekommen können, Zugang zu Gott bekommen können. Und um das zu verhindern, gibt es diese Verfolgungsprogramme, weil die haben einen Sinn und einen Zweck, uns psychisch und physisch und nervlich zu zerstören, finanziell sowieso. Sie tun alles, um mir finanziell zu schaden. Und das soll mich persönlich in der Schwingung heruntersetzen, damit ich meinen Job ja nicht tun kann oder weniger gut tun kann. Also das ist der einzige Zweck von den Verfolgungen. Es geht um die Schwingung. Es geht um das Herabsenken der Schwingung. Und deswegen produzieren sie Ärger, Stress, Verfolgungen, Drangsale, Attacken, wir werden attackiert von allen Seiten. Ich habe mehrere Anwälte im Einsatz immer, weil wir uns ständig wehren müssen gegen irgendwelche Attacken. Selbst langjährige Freunde, die ihre Seele verlieren, attackieren uns plötzlich. Dann kommt dann der Hass und der Neid hervor. Dann werden wir attackiert. Und diese Menschen wurden umgedreht, mehr oder weniger, und wenden sich dann gegen uns. So wie Jesus verraten wurde, so werden auch wir verraten. Und so wird jeder Indigo und jeder, der auf dem Weg zum Indigo ist, wird von seinem Umfeld verraten werden. Und wer es noch nicht ist, wird es noch merken.
Mhm. Sananda, vielleicht noch etwas anderes. Kannst du unseren Zuschauern sagen, ob die inkarnierten Reptiloiden und ebenso die inkarnierten Indigos selbst überhaupt wissen, dass sie Reptiloiden oder Indigos sind?
Nein, natürlich nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich ein Indigo bin. Ich habe mir früher immer gedacht, warum habe ich so ein schweres Leben? Warum muss ich so kämpfen? Und ich habe dann gesagt, okay, ich schreibe mein Schicksal, ich muss alles 10-mal machen, bis es einmal klappt. Andere, bei denen klappt es eben bei einem Mal sofort. Ich kriege eben immer Schwierigkeiten, Steine in den Weg gelegt, bei anderen eben nicht. Das ist mein Schicksal. Mittlerweile weiß ich, warum das so ist, weil es organisiert ist. Und das ist auch der große Unterschied zwischen einem normalen, schweren Leben in Bangladesch unter der Brücke. Das ist eben eine Inkarnations- und Karma-Sache, weil derjenige dort was abarbeiten muss. Aber das Organisierte, das heißt, dass von außen auf dich eingewirkt wird, von innen, von außen, von allen Seiten, das ist organisiert. Über die Freimaurer und über die Reptiloiden, die herrschende Rasse, die auch, beziehungsweise die Reptiloiden und Dracos, die sich in der Astralwelt aufhalten, in der vierten Dimension, und von dort aus ihre Politiker-Marionetten und Freimaurer-Marionetten leiten, lenken und führen, die organisieren das alles. Und niemand in der Regel weiß es, dass er eben ein Indigo ist, außer er hat meine Videos gesehen und meine Bücher gelesen, dann hat er einen Lottogewinn, weil dann lernt er endlich mal in seinem Leben den Grund kennen, warum er so ein Leben hatte. Und ich hatte leider keinen Sananda, der mir das gesagt hat vor 10 Jahren und vor 20 Jahren. Ich habe das am eigenen Leib mühsam erarbeiten müssen. Die Antworten, die ich heute so fließend von mir gebe oder in meinen Büchern schreibe, die sind mehr als Gold wert, weil die Menschen erkennen, wer sie sind und warum sie hier sind und warum sie hier so geplagt werden. Und das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen, diese Informationen. Und die hat bisher keiner im ganzen Internet, wo ich seit ich Jahren gucke, konnte mir diese Informationen bringen, die ich den Menschen bringe. Und auf die Frage zurückzukommen, auch die Reptiloiden wissen nicht, dass sie Reptos sind. Die würden das natürlich nie glauben, von dem abgesehen, weil wir sehen ja alle gleich aus. Wir haben alle den gleichen Körper, die gleiche Hülle. Und für einen Nicht-Hellsichtigen ist es nicht zu erkennen, ob jemand ein Repto ist oder ein Indigo. Außer wenn er feinfühlig ist und sensitiv ist. Und das sind leider eben die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen sind ja grobe, kaltherzige, ja, einfältige, naive Wesen, die hier in den untersten Stufen sich bewegen, in ihrer Entwicklung auf dem Planeten Erde. Und das ist leider die Masse, und ich muss das auch so hart sagen. Schaut einfach ins Internet und im Fernsehen, dann seht ihr, dass ich recht habe. Und die sehen eben nicht, wer sie sind, und sie würden es nicht glauben. Meine Aufgabe ist es auch nicht, die Indigos zu, die Reptos zu outen, sondern meine Aufgabe ist es, die Indigos und die schlafenden Indigos zurückzuführen und aufzuwecken. Das ist meine Aufgabe. Deswegen bin ich hier.
Okay. Sananda, vielleicht kannst du unseren Zuschauern sagen, wann steigt ein Mensch auf und welche Voraussetzungen müssen für diesen Aufstieg vorliegen?
Ja, die Aufstiegslüge, da wird auch viel Geld mitgemacht im Internet. Es gibt so viele astrologische Wahrsagerinnen und Schönrednerinnen, die immer frisch gestylt vom Friseur kommen und ihre Haare schön nach hinten schmeißen und immer lächeln und immer lachen und den Leuten erzählen, wie toll alles ist und wie schön alles werden wird und wie toll doch die Monde stehen und die Sterne stehen und wer, was ich wer wo steht. Und dann gibt es die Aufklärer, die eben an die Befreiung glauben, durch QAnon oder durch irgendwen anderen. Es gibt so viele, das war gerade mein Hund, ich weiß nicht, ob man gehört hat, der schnarcht gerade. Hat man gehört?
Na, ja. Ist nicht durchgedrungen, okay. Bis zum Mikrofon.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war die Frage nochmal?
Die Voraussetzungen, die vorliegen müssen, dass ein Mensch aufsteigen kann. Halt.
Also die Stunde Techniksuche vorhin hat mich schon geschlaucht. Also meine Konzentration, muss ich daran arbeiten, um das jetzt durchzustehen, aber ich werde es schaffen. Aufstieg, viele Spirituelle erzählen eben vom großen Erwachen, von 1% und der 100. Affe und dann macht es Doink und alle Vollpfosten wachen auf und sagen, huch, ich bin ja ein hochentwickeltes Wesen. Und das passiert eben nicht. Es ist leider so, ich muss es deutlich sagen, die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich die Dinge beim Namen nenne und nicht um den heißen Brei herumrede. Und deswegen mögen mich auch so viele und so viele auch nicht, weil viele die Wahrheit nicht hören wollen. Sie wollen, dass man ihnen Honig um den Mund schmiert. Sie wollen, dass man ihnen tolle Hoffnungen macht und alles wird gut und alles ist schön und alles wird sich legen und all die Politiker werden alle von alleine wieder aufhören und die Menschen werden erwachen und wir werden alle gemeinsam erwachen und es wird so schön, die Transformation. Das wird eben nicht so sein, meine Damen und Herren. Es werden nur ganz wenige aufsteigen. Die Masse wird nicht aufsteigen, im Gegenteil, die sind abgestiegen. Momentan haben wir über 90% Seelenlose auf diesem Planeten. Die Klone habe ich noch nicht mal mitgerechnet. Das heißt, die beseelten Menschen, die auf dem Weg zum Indigo sind, einige sind ja auf dem Weg zum Indigo, um den Status zurückzuholen, werden immer weniger. Also wir werden immer weniger. Und um aufzusteigen, muss ich Indigo Venusier sein. Das heißt, Plejadier, dann Santina, dann Indigo Santina, Indigo Arcturianer, Indigo Andromedaner und Indigo Venusier. Und erst dann kann ich aufsteigen, wenn ich diese Stufen durchlaufen habe. Und da kann der Mensch selber gar nicht viel beeinflussen, weil das hat, ist ja kein Wettbewerb wie beim 100-Meter-Lauf. Wo ich mich jetzt einfach mal anstrenge, boah, ich werde jetzt Indigo, boah, ich mache jetzt alles, dass ich Indigo werde. Es ist eine Sache, die kommt von Herzen. Und jemand, der in seiner Inkarnationsphasen diesen Inkarnationskreislauf auf der Erde die letzten paar tausend, hunderttausend Jahre noch nicht so weit ist, der wird eben nicht aufsteigen, weil es muss man sich quasi erarbeiten. Man muss sich den Indigo-Status durch viele Inkarnationen erarbeiten oder man ist von oben inkarniert als Indigo. Und das ist zum Beispiel bei meiner Frau, meiner Tochter und mir der Fall. Wir sind schon als Indigo-Wesen hier inkarniert und mehrfach inkarniert. Bei mir sind es über 3500 Mal. Ich habe die Menschheit schon immer begleitet und werde auch bis zum Schluss da sein. Und andere müssen sich diese Stufe durch ihre Leben erarbeiten, weil man bekommt nichts geschenkt. Man wird nicht mal so geschwind Indigo. Alle, die jetzt in diesem Zyklus Indigo werden, das steht schon fest. Das kann ich im Seelenplan sehen, in der Akasha. Das steht schon fest. Er kann es nur noch verhindern, indem er Blödsinn macht, indem man die Fallen tappt, die ihm täglich gestellt werden. Und die Fallen sind Neid, Missgunst, Gier, Habgier, Rachsucht, und die verschiedenen niedere Triebe, das sind die Fallen. Und da müssen die Menschen dran arbeiten, dass sie eben ein Auge zudrücken, dass sie eben mal nicht auf jemanden losgehen, sich nicht rächen, keine Neidgefühle und Hassgefühle gegen andere hegt und versucht, diese Gedanken umzuwandeln, zu transformieren in positive Gedanken. Aber das ist ja genau das Problem, dass die dunklen Menschen, die seelenlosen Menschen, das eben nicht mehr können. Sie sind gefangen in ihrem Hass, ihrem Neid, ihrer Missgunst und in ihrer Gier sind sie gefangen und da kann man sie nicht mehr rausholen. Sie werden abfallen, sie werden alle nach ihrem Tod in niedere geistige Astralwelten eintauchen und sie werden viele hundert oder tausende Jahre brauchen, um wieder den Status zu kriegen, den sie am Anfang ihrer jetzigen Inkarnation schon hatten. Sie sind abgefallen und wir leben unter Zombies, wir leben unter Toten und die Menschen werden es noch merken.
Mhm. Man, damit ist vermutlich auch meine nächste Frage schon beantwortet. Also, Sananda, die Frage lautet eben, kann jeder Mensch in diesem Leben ein Indigo werden?
Nein, definitiv nicht. Das ist vorherbestimmt. Und zwar vorherbestimmt in dem Sinne, durch viele Inkarnationen hat sich der Mensch quasi entwickelt. Und wir kennen ja diese ganzen Inkarnationsphasen und Stufen, angefangen von Mineralien über die Pflanzen, über die Tiere zum Menschen. Das ist eine Entwicklungsstufe. Das heißt, wenn die Menschen die Tiere schlachten und fressen, dann fressen sie ihre Brüder und Schwestern, weil das werden irgendwann Menschen werden. Und das ist ein Kannibalismus, der da verübt wird. Und das steht im Brennen schon fest. Seit Geburt steht es schon fest, ob jemand aufsteigt. Er kann es nur noch verhindern. Aber man kann jetzt nicht als Repto inkarnieren und sagen, ich werde jetzt Indigo. Ich strenge mich jetzt an und ich werde Veganer und dann werde ich Indigo. Sondern das ist eine Entwicklung des Herzens. Wir sind ja hier auf der Erde, um lieben zu lernen. Deswegen sind die Menschen hier. Aus keinem anderen Grund. Sie sind hier, um die Liebe zu lernen. Und das geht nur über Erfahrungen und über viele Leben. Und da müssen die Menschen eben noch viel nachholen, bis sie soweit sind, bis sie die Liebe in sich haben und eben einen anderen Lebenswandel einschlagen, wie den sie bisher gemacht haben.
Okay. Sananda, du sagst, 87% aller Menschen sind seelenlos. Die Frage, die wir uns natürlich jetzt damit stellen, ist, kann jemand dann seine Seele auch wieder erhalten in seinem Leben, wenn er derzeit seelenlos ist?
Ja, also ein Repto, der inkarniert als Mensch, kann keine Seele erhalten, der hatte noch nie eine und der wird als Repto auch keine erhalten, der kommt von einer anderen Baustelle. Er geht dann zurück zu seiner Baustelle, zu seinem Baustellenschiff da unten. Und der kann sich noch so anstrengen. Er wird in diesem Leben keine Seele erhalten. Ab Mantis geht es los. Es gibt den seelenlosen Mantis und dann gibt es den Mantis mit Seele. Also, und wenn jetzt ein Santiner seine Seele verliert, was sehr oft vorkommt, weil viele Santiner baden in meiner Energie und irgendwann fallen sie wieder zurück in ihre alten Muster, alten Denkungsweisen, dann kommen wieder die üblichen Fallen, Neid, Missgunst, Attacke, dem zeige ich es jetzt, der hat mich nicht geheilt, den mache ich fertig, was glaubt ihr eigentlich? Und ich bin doch eigentlich ein Indigo und dann fallen die wieder ab und werden plötzlich zum seelenlosen Mantis. Und das merkt man dann auch an der Verhaltensweise und an den Angriffen. Und der kann aber seine Seele zurückbekommen, indem er sich besinnt, seinen Verstand benutzt und sich selber reflektiert und merkt, hoppla, was mache ich denn da? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Wenn er diese Fähigkeit noch hat, dieses Bewusstsein, dann kann er es schaffen, indem er an sich arbeitet und eben seine Gedanken ordnet und seinen Lebensstil und Lebenswandel hinterfragt. Bei den meisten ist leider Hopfen und Malz verloren. Sie werden ihre Seele nicht mehr zurückbekommen. Die Seele kommt dann in das Seelengefängnis der Reptiloiden, wird dort energetisch festgehalten in den niedersten Schwingungen. Und von dieser Energie leben diese Reptiloiden. Deswegen ist es auch das oberste Ziel der Reptos, die Menschen von ihrer Seele zu trennen. Und das können wir momentan ganz schön feststellen. Durch Angst und Schrecken und Panik werden die Menschen getestet, ob sie ein Gottvertrauen haben oder nicht. Und die meisten fallen eben ab und vertrauen ihr Leben lieber dem Staat an, dem Satan, und verlieren dann ihre Seele. Jetzt nicht nur wegen einer Impfung oder so, sondern das hat was mit den Gedanken zu tun, mit der inneren Einstellung der Menschen, ob sie sich eben fangen lassen von den Angstmachern oder ob sie dagegen halten und wissen, wer sie sind. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, der typische Satz momentan. Und da fallen eben die meisten ab und werden ihre Seele nicht mehr bekommen. Und das kann Jahrhunderte dauern, bis sie die wieder bekommen, mhm, bis sie wieder dieses Bewusstsein erreicht haben.
Und Sananda, was passiert nach dem Tod? Wohin gehen die verstorbenen Reptomenschen und wohin gehen die Indigos?
Ja, die Indigos, die gehen nach oben und die Reptos, die gehen nach unten.
Mhm.
Es gibt es gibt viele, viele Dimensionen. Es gibt in der Astralwelt, es gibt auch in der Astralwelt eine niedere Dimension, eine mittlere, eine höhere Dimension. Und dann geht es weiter. Also niemand hat die wirklich gezählt. Es sind mindestens hunderte Dimensionen oder Welten. Also nach dem Tod verlässt der Geistkörper mit oder ohne Seele den physischen Körper und geht dann an seinen Ort, an den, der für ihn vorgesehen ist. Also das Licht ist für alle gleich, egal in welche Dimension diese Wesen gehen, das Licht ist für alle gleich. Die Frage ist nur, wo sie danach landen. Und so wie sie gelebt haben, so werden sie landen. Das heißt, die bösartigen Menschen, die Tyrannen, die Drangsaler, die Quäler, die Folterer, die kaltherzigen Menschen, die werden in eine Welt kommen, in einer Welt aufwachen, wo sie lauter solche Menschen treffen, also Geistwesen treffen. Für die Toten, also sprich für die Verstorbenen, ist das eine ganz normale Welt. So wie du jetzt hier sitzt in deinem Sessel und in die Kamera guckst, so gucken die auch in ihrer Welt ganz normal Dinge an. Also sie erkennen im ersten Moment, die erkennen gar nicht, dass sie tot sind und in einer anderen Welt leben, weil sie gefangen sind in ihrem niederen Bewusstsein. Sie sind Gefangene ihres niederen Bewusstseins und sie werden aus dieser Welt erst dann wieder herauskommen, wenn sie im Bewusstsein gestiegen sind. Und sie sterben immer wieder Tode. Also sie sterben quasi in jeder Dimension, in jeder Welt, in der sie ihre Aufgaben erfüllen müssen, um aufzusteigen. Man muss immer wieder aufsteigen. Es gibt nicht nur einen Aufstieg. Es gibt viele Dutzende Aufstiege, bis es dann den letzten Aufstieg gibt, den wir hier als Menschen vollbringen und dann diese Sphären komplett verlassen. Alle sind mehr oder weniger gefangen in diesen niederen Sphären, weder im Leben und nach dem Tod, sind alle gefangen. Erst wenn man die höchste Schwingung erreicht hat, die höchste Schwingungsstufe als Indigo Venusia und darüber, kann man diese Schwingungsebenen, die zum Erdmantelgürtel hier gehören, verlassen, also die ganzen Astralebenen überspringen und zurückgehen in die höhere fünfte Dimension oder siebte, achte bis zur 13. Dimension und hat dann mit diesen unteren Sphären nichts mehr zu tun. Und die anderen, die werden eben noch ein paar hundert oder tausend Jahre in diesen niederen Astralebenen herumgurken, bekommen eine Prüfung nach der anderen und müssen sich wieder hocharbeiten als Menschen, wenn sie die Chance bekommen. Viele werden auch in diesen niederen Astraldimensionen verbleiben und kriegen gar nicht die Chance, wieder zu inkarnieren als Menschen, weil sie noch zu bösartig sind. Sie schwirren dann oft auch rum, tauchen immer wieder mal in unser Leben ein und machen dann auch böse Sachen hier und fallen dadurch noch weiter ab. Mhm. Und das kann dann so weit, der Abfall kann dann so weit gehen, dass sie bis zum Dämon abfallen, dann gar keine Chance mehr haben, um wieder zu inkarnieren und eines Tages sogar aufgelöst werden, also transformiert werden. Und nicht mehr, dann ist nichts mehr da von diesen ursprünglichen Geistwesen, welches sie mal waren. Sie sind dann nur noch reine bösartige geistige Wesen, die eines Tages nicht mehr sein werden. Also der Abfall nach unten kann genauso man kann nach unten abfallen bis zum nicht mehr existent sein oder man steigt eben auf in die göttliche Ebenen, in die göttlichen Hemisphären. Es gibt beides. Der Mensch hat ja die freie Wahl und jedes Geistwesen hat den freien Willen und natürlich ist er eingeschränkt in unserem physischen Körper, der freie Wille. Man sieht es ja momentan, welchen Willen wir haben, welche Möglichkeiten. Aber wir haben immer die Entscheidungsmöglichkeit, sich uns für das Gute oder für das Schlechte zu entscheiden. Diese Entscheidung haben wir immer.
Mhm. Sananda, welche Rolle spielen die Besetzungen der Menschen durch die bereits genannten Wesenheiten nach dem Tod? Dass diese Besetzungen Krankheiten verursachen, darüber haben wir des Öfteren schon gesprochen in früheren Interviews. Aber was passiert mit denen, wenn ein Mensch stirbt?
Ja, die bleiben natürlich dran. Das heißt, ist die verstorbenen Wesen, die erdgebundenen Seelen, wie man sie auch nennen will, es sind ja meistens gar keine Seelen mehr, es sind einfach nur Geistwesen, ein niederes Bewusstsein, das in einem Geistkörper gefangen ist. Ich nenne sie jetzt einfach mal Verstorbene. Diese Besetzungen gehen dann mit. Das heißt, die ziehen die dann nach dem Tod runter in die unteren Sphären. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich zu Lebzeiten schon darum kümmert, dass man frei ist von negativen Energien, von negativen Wesenheiten und von negativen Gedankeninstrumenten. Weil die negativen Gedanken, die ein Mensch hat, entwickeln sich nach und nach zu Eigenelementalwesen. Das heißt, unsere Gedanken formen Wesen. Wir sind der Schöpferwesen. Und wir können mit unseren Gedanken negative und positive Wesenheiten schöpfen. Also man kann auch sagen, die Engel sind die positiven Gedankenwesen und die Dämonen sind die negativen Gedankenwesen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Menschen sich zu Lebzeiten drum kümmern, sich immer zu reinigen energetisch. Nur wenn ein Mensch sagt, er ist nicht krank, heißt es nicht, dass er nicht besetzt ist. Also das Wichtigste ist für jemanden, der übergeht in die andere Welt, also der stirbt, ist es ganz wichtig, dass er gereinigt übergeht. Und die Menschen, die eben keine Ahnung haben von Geistheilung, von Exorzismus, von Spiritualität, die gehen ja dann voll behangen nach ihrem Tod in die andere Welt und werden dort sofort runtergezogen, wie so ein Luftballon, der ein Gewicht hat, werden die runtergezogen auf den Boden, in die niederen Sphären und kommen gar nicht mehr hoch, weil sie eben durch den Ballast nach unten gezogen werden. Also es ist wichtig, sich zu Lebzeiten um solche Dinge zu kümmern, weil danach ist es zu spät.
Okay. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, woran kann jemand erkennen, dass er besetzt ist?
Ja, man selber erkennt es oft nicht immer, außer man ist jetzt vorbereitet, man ist jetzt Klient von mir, dann weiß man, jetzt tut sich gerade was, ich verändere mein Verhalten. Menschen, die sich reflektieren, die wissen das, wenn sie plötzlich emotional werden oder aggressiv, da stimmt was nicht. Und das passiert auch Indigos. Also auch Indigos können kurzfristig besetzt werden, wenn sie mit jemandem telefonieren, wenn jemand sie umarmt, wenn jemand an ihnen vorbeiläuft, wenn ihnen jemand böse Blicke zuwirft. Nur bei Indigos hat es so nicht so gravierende Folgen. Die werden vielleicht mal kurz aggressiv oder kurz mal laut, aber das legt sich dann recht schnell wieder, weil die Energie des Indigos diese Wesen mit der Zeit transformiert von alleine. Und durch die Ablösungsgebete, die man von mir bekommt, kann man das beschleunigen. Und jemand, der aber jetzt keine Ahnung hat und sich nicht dafür interessiert und sagt, das ist alles Humbug, das ist alles Betrug, Scharlatanerie, es gibt keine Geister, es gibt keinen Gott, es gibt keine spirituelle Welt, es gibt nur die Wissenschaftler, die Materie und das, was ich sehen kann. Alles andere existiert nicht. Die Menschen merken dann natürlich nicht, dass sie besetzt werden. Da merken es dann nur die Außenstehenden, weil sich das Verhalten verändert. Meistens werden sie hochdämonisiert, also sie werden hochaggressiv, kriegen einen roten Kopf, fangen an zu schreien und gehen auf jeden los, verlieren ihre Warmherzigkeit, ihre Toleranz, ihre Güte, ihre Liebe geht verloren, sie verändern sich quasi komplett oder sie werden plötzlich fressichtig. Oder eben das Gegenteil, plötzlich essen sie gar nichts mehr. Also wenn sich Verhaltensweisen konträr zu ihrem normalen Zustand verändern, dann sind meistens Besetzungen im Spiel. Viele vollleibige Menschen sind schwer besetzt von erdgebundenen Fressseelen, also von Menschen, die zu Lebzeiten, also von Seelen, die zu Lebzeiten viele gegessen haben. Die klammern sich, die suchen dann nach ihrem Tod, suchen sie irgendwelche Menschen, wo sie das erkennen anhand der Aura. Ah, der isst auch gerne Schokolade, dann gehe ich zu dem, klammern sich bei dem in die Aura und verursachen dann bei den Besetzten so ein Hunger, ein ständiges Heißhungergefühl. Oder Süchtige sind alle besetzt, alle durch die Bank, egal was für eine Sucht, sind alle besetzt von süchtigen, erdgebundenen Seelen und von Dämonen. Alles, was extrem ist und was nicht, sagen wir, alles, was nicht ruhig, sachlich und menschlich abgeht, sind Besetzungen im Spiel. Deswegen, die ganze Menschheit ist momentan schwer besetzt. Die ganzen Politiker sind schon fremd übernommen. Die Besetzungen nehmen an Hand. Auch durch CERN kommen immer mehr Astralwesen von den niederen Dimensionen in unsere Welt und überfluten mehr oder weniger die Menschheit und besetzen die. Und wenn jemand keine Seele mehr hat, dann wird er komplett übernommen von diesen Wesen. Da sitzen dann fremde Wesen drin in diesen Körpern, die alle auf uns losgehen werden eines Tages.
Mhm. Sananda, eine ja auch für mich wichtige Frage. Du sagst oder hast gesagt, dass die Menschen Verrat an Gott üben. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern und mir erklären, wie du das verstehen willst.
Ja, die Frage ist sehr wichtig und gut, aber da bräuchte man wahrscheinlich eine eigene Stunde nur für dieses Thema. Die Menschen haben Gott verraten und tun es immer noch jeden Tag, indem sie den Staat als ihren neuen Gott anerkennen, indem sie die Politiker als ihre neuen Götter anerkennen, indem sie irgendwelche Stars als Götter anbeten. Die Menschen beten irgendwelche Impfstoffe an oder irgendwelche Medikamente und sehen das als ihre Rettung an. Das ist mehr oder weniger Verrat an Gott, weil sie haben kein Gottvertrauen mehr. Ich habe neulich einen Schreiner getroffen bei mir im Haus, der musste was tun und der kam ohne Maske und hat mir auf die Hand gegeben und dann habe ich mich so gefreut, endlich mal wieder einen normalen Menschen zu treffen und er hat gesagt, er hätte keine Angst vor diesem Virus, weil er an Gott glauben würde. Und wenn Gott meint, er sei soweit, dann wäre es eben so. Und wenn er noch nicht dran wäre zu sterben, dann ist er eben noch nicht dran zu sterben. Und das sei eine Sache von Gott, das zu entscheiden. Und deswegen habe er keine Angst. Und der hat mir aus dem Herzen gesprochen, weil genauso sehe ich das auch. Wir haben alle einen Lebensplan. Und da ist ganz genau festgelegt, wann wir sterben. Nicht unbedingt an was und genau wie, aber wann. Das ist alles festgelegt. Und kein Flugzeugabsturz wird passieren, wenn wir noch nicht dran sind zum Sterben. Keiner wird an irgendeiner schweren Krankheit sterben, wenn er noch nicht dran ist. Weil Gott ist die letzte Instanz und niemand anderes. Und diese Menschheit ist total verrot und abgekehrt von Gott und abgefallen. Diese Menschheit hat einen komplett falschen Weg eingeschlagen. Und das war so eigentlich nicht geplant. Das hat der Mensch entschieden als Ganzes und die Menschen sind irgendwann falsch abgebogen. Sie haben sich dazu entschieden, falsche Götter anzubeten. Sie haben sich entschieden, Opfer zu bringen. Sie haben sich entschieden, die Tierwelt zu ermorden. Sie ermorden 150 Milliarden Tiere pro Jahr, um sie zu fressen. Diesen Weg, den Gottesweg verlassen und sind in eine ganz falsche Richtung abgebogen. Sie sind in einer ganz falschen Richtung und sie müssen diese falsche Entscheidung, die sie getroffen haben, in die Abkehr von Gott, von der spirituellen Welt, von der geistigen Welt, die Abkehr, weil es ist ja mittlerweile schon fast ein Verbrechen, über die spirituelle Welt zu reden oder über die geistige Welt oder über Gott zu reden. Dann wird man ja schon schief angeschaut und in eine Sekte reingeschoben. Und die Menschheit ist auf dem falschen Weg und ist nicht mehr aufzuhalten. Das heißt, sie rennt auf den Abhang zu. Sie haben Gott verraten, indem sie seine Geschöpfe töten und massakrieren. Haben sie den Gott verraten, indem sie ihre Brüder und Schwestern töten, indem sie auf ihresgleichen losgehen. Sie haben unzählige Kriege veranstaltet in den letzten tausenden Jahren. Der Mensch ist ein kriegerisches Wesen und nur auf Rache aus und nur auf Besitz und auf Gier und anderen was wegnehmen, anderen was zu zerstören. Das ist eine ganz falsche Richtung. Das ist nicht Gott gewollt. Und diese Menschheit ist komplett abgefallen und auf dem komplett entgegengesetzten Weg zu Gott zurück. Nur ein paar wenige Auserwählte und Menschen werden zu Gott zurückfinden. Das sind nicht viele. Wir werden nicht viele bleiben. Wir werden immer weniger werden. Auch von denen, die jetzt glauben, sie seien schon hoch im Bewusstsein und sie seien schon hoch gestiegen, werden viele wieder abfallen und zum Verräter werden. Auch an mir werden viele zum Verräter werden, weil sie eben systemtreu sind, weil sie innerlich noch zu viele Angst haben und noch nicht zu sich selbst gefunden haben, weil sie den Gott in sich noch nicht gefunden haben. Sie haben die Liebe, die sie einmal hatten, verloren und sie sind kaltherzige Wesen geworden, die nichts mehr von Gott wissen wollen. Ein Mensch, der im Gottvertrauen ist, der weiß, dass die Schöpfung nach Plan läuft und dass nichts außerhalb des Planes Gottes laufen kann, der wird sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von irgendwelchen Viren, Bakterien, Mikroben oder sonstigen Dingen. Und der lässt sich auch nicht von irgendwelchen Menschen, Politikern, Staatsmenschen irgendwie sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Natürlich muss man sich an Gesetze und Regeln halten, die andere nicht verletzen. Also das einzige Gesetz, an das sich ein Mensch eigentlich halten müsste, ist, andere nicht zu beschädigen, anderen keinen Schaden zuzufügen, ist eigentlich das einzige Gesetz. Weil dann würden auch viele Karma-Ketten unterbrochen werden und viele Menschen würden Erlösung bekommen. Wenn diese Menschen ihre Rachsucht endlich mal ablegen könnten und ihre Kampfsucht und ihre Kriegssucht und ihre Zerstörungssucht und ihre Habgier und ihre Missgunst. Und leider ist es eben so, dass diese Menschheit zum Großteil eben durchseucht ist von diesem Virus des Hasses und des Misstrauens und der Angst. Diesen Menschen kann man nicht mehr helfen und sie werden ihren Weg gehen. Und alles, was man sät, wird man ernten. Und die Menschheit sät jetzt das, was sie geerntet hat.
Du sprichst eigentlich exakt die nächste Frage an. Sananda, du sagst ja alles eine Sache von Ursache und Wirkung ist. Jeder bekommt das zurück, was er gesät hat. Und die aktuelle Weltentwicklung, ist das möglicherweise die Ernte, die wir alle gesät haben?
Ja, natürlich. Wer sonst? Nur die Menschen alleine haben das verursacht in früheren Inkarnationen. Aber sie glauben ja nicht mal an Reinkarnation. Sie glauben immer nur, sie sind der eine, der jetzt gerade in den Spiegel guckt und niemand anderen waren sie jemals. Und alle Aufwand ist nur wegen dem einem einzigen Leben. Das ist ja so dumm, sowas überhaupt zu glauben. So dumm kann man ja gar nicht sein. Alles unterliegt einem göttlichen Plan. Und Gott, die göttliche Welt, will nur eines. Sie will erreichen, dass die Menschen erkennen, wer sie sind. Nichts anderes. Dass sie zurückfinden zur Liebe und die Liebe wieder leben. Und das geht leider nur durch Schmerz und Leid, weil die Menschen nicht hören wollen. Und es gibt ja den alten Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Genau. Und was jetzt passiert auf der Welt, ist nichts anderes wie Karma. Das heißt, die Menschheit hat sich das selber eingebrockt und sie kann es nicht aufhalten, weil es ist ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn ich mit dem Hammer x-mal gegen eine Wand schlage, so nehmen wir mal an, wir haben so eine Wand in der Breite und ich schlage es mit einem Riesenhammer ständig gegen die Wand, dann wird die Wand eines Tages ein Loch haben und einkrachen. Und das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Das Loch ist da. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Und das, was die Menschen in ihrem früheren Leben gemacht haben, die letzten paar hunderttausend Jahre, können sie nicht rückgängig machen. Es ist passiert. Sie können nur auf die Gnade Gottes erhoffen. Und das geht nur, wenn der Mensch erkennt, dass er Fehler gemacht hat. Und wenn er die göttliche Schöpfung als solches anerkennt und nichts passiert, auch nicht das Böse, passiert ohne Grund. Und alles hat einen höheren Zweck. Und alles dient dazu, den Menschen den Weg zurückzuweisen. Und da sie nicht hören wollen, müssen sie eben fühlen. Und sie werden in den nächsten Jahren sehr viel fühlen müssen, leider Negatives.
Okay. In vergangenen Interviews hast du gesagt, dass 2036 dieses Zeitalter zumindest zu Ende ist und die Menschheit würde dann in ein neues, in ein besseres, auch schöneres Zeitalter übergehen. Ist das immer noch so oder hat sich deine Einstellung oder hat sich da etwas geändert mittlerweile? Weil du kannst ja in die Zukunft blicken. Sagst aber gleichzeitig auch, dass die Zukunft so nicht feststeht. Wie wird diese Apokalypse 2036 kommen oder was kannst du uns heute dazu sagen?
Also die kommt ja nicht schlagartig 2036. Ich kann immer nur das sehen, was nach dem momentanen Bewusstseinszustand der Menschheit passiert. Und momentan passiert leider die
Wort. Ja, bin ja auch schon gestolpert.
So nach dem Stress, jetzt, den ich heute hatte, das wird nach dem jetzigen Standpunkt passieren. Wie weit es geht, das steht noch nicht fest. Es wird eine Reinigung kommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Entscheidend letztendlich tut das die göttliche Welt, nicht ich. Und ich wünsche auch der Menschheit nichts Böses. Und es ist aber so, dass leider das Gesetz von Ursache und Wirkung da ist. Und wenn ich eine Erde über Jahrhunderttausende mit negativer Energie und Blut auflade, dann ist es doch logisch, dass sich das irgendwann entlädt. Ist doch einfach nur logisch, dass das Folgen hat. Die Zerstörung der Welt, die Umweltverschmutzung, die Ausbeutung der Pflanzen- und Tierwelt, die vielen Kriege, die Massaker an den Indianern, die Massaker an den Frauen in dem Mittelalter. Die meisten waren ja Frauen, die da massakriert wurden, gefoltert wurden, verbrannt wurden. Das kann man ja nicht ungeschehen machen. Diese ganzen Folterknechte sind immer noch da, die sind wieder da, die sind jetzt Politiker, die sind Staatsmänner, Wirtschaftsgroße, Banker, die sind auch ganz normale Bauarbeiter, die sind unter uns. Vielleicht sind sie in deiner Nachbarwohnung, deine früheren Henker. Alle, die dir heute begegnen im Leben, auch positiv oder negativ, sind Begegnungen, die du kennst oder die Menschen kennen. Alles ist schon mal da gewesen und wir sind jetzt in der Abschiedsrunde. Und da kommen die alle nochmal und versuchen dann nochmal die eine draufzugeben. Entweder sie machen dich dann kaputt und du bleibst wieder hier, oder du überstehst es und kannst gehen. Es sind ja auch Prüfungen, die da geschehen. Und wenn jemand sich nur an das Materielle klammert, an sein Besitztum, an Geld und Macht, für den kommen natürlich schlimme Zeiten auf ihn zu. Weil das wird alles verlieren. Er wird alles verlieren. Es wird alles vergehen. Und wenn jemand sich aber spirituell und geistig orientiert und sich als geistiges Wesen sieht, dann hat er doch keine Angst davor, zu Gott zurückzukommen in eine neue Welt. Deswegen haben solche Menschen keine Angst vor dem Tod und auch nicht vor der Zukunft. Angst vor der Zukunft, vor dem, was kommen wird vielleicht, vor dem haben nur die Angst, die in ihrer materiellen Welt gefangen sind. Und die werden alles verlieren und dann haben sie nichts mehr. Und wer sich als geistiges, hochentwickeltes Wesen sieht, das in göttlicher Obhut ist, der hat keine Angst vor Kataklysmen oder vor dem Weltuntergang, in Anführungszeichen. Er weiß, dann ist es vorbei, dann komme ich nach Hause in eine neue, bessere Welt. Mhm. Und es ist leider so, dass immer bevor was Neues aufgebaut werden kann, muss das Alte zerstört werden. Wir sind ja nicht die erste Welt. Es gab mindestens 7 solcher Welten, also solcher Menschheiten, die wir sie jetzt haben, die zum Ende im Kali Yuga sich befindet, nach dem vedischen Kalender, sind wir eben genau in dieser Endphase. Auch die Bibel berichtet davon, hat alles auch irgendwo einen Grund. Wir sind in der Endzeit und wir erleben jetzt live mit, wie alles zerstört wird. Das leben wir jetzt live mit. Und ob es dann letztendlich genau dann und dann kommt oder ob es in welcher Form es genau kommt, das ändert sich natürlich mit dem Bewusstsein der Menschen. Sollten die Menschen irgendwann aufstehen und merken, dass sie nur angelogen wurden, getäuscht wurden, verarscht wurden und irgendwann aufstehen, könnte sich das noch leicht verändern. Aber das Große ist schon lange entschieden, weil es eben die Wirkung der früheren Ursachen ist. Die kann man ja nicht mehr rückgängig machen. Die sind ja da. Ich kann ja das nicht mehr ungeschehen machen. Wenn ich jemanden umgebracht habe, ist er tot. Auch wenn ich mich entschuldige, er ist eben tot. Also muss ich das büßen in meinem nächsten Leben. Wenn ich Glück habe, noch in diesem Leben, komme ich ins Gefängnis, weil man kann nur einmal bestraft werden. Und wenn man als lebender Mensch schon bestraft wurde, kann man nicht in der geistigen Welt nicht nochmal bestraft werden. Also die sich davonschleichen, die irgendwelche Verbrechen begehen, die nicht erwischt werden, die kriegen ihre Strafe dann nach dem Tod.
Okay. Sananda, wie vielleicht noch kurz an diese Thematik anschließend, wie wird es mit der Welt weitergehen in den, sagen wir, kommenden 5 oder 10 Jahren? Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick in diese nahe Zukunft geben?
Ja, was ich sehe, ist, dass die Menschheit gefangen genommen wird. Sie befindet sich im Würgegriff der Schlange. Diese macht den Griff immer enger. Ab und zu lässt die Schlange den Griff wieder locker, damit die Menschen Luft holen können. Dann kriegen sie Lockerungen von den gnädigen Schlangenherrschern und atmen wieder auf und freuen sich. Und dann kommt die nächste Mutation, die nächste Seuche, die nächste Krankheit. Und was dann noch kommen wird, ist der Klima-Lockdown für den Umweltschutz. Werden dann Klima-Lockdowns kommen. Die Menschen werden entrechtet und werden alle ihre Freiheiten verlieren. Und man nimmt ihnen alles weg, was sie haben. Sie werden irgendwann auch nicht mehr Auto fahren dürfen, beziehungsweise schon noch, aber nicht mehr lange und nicht mehr weit. Die Höchstgeschwindigkeit wird reduziert, der Radius wird reduziert werden. Ihnen wird vorgeschrieben, wann sie genau wohin fahren dürfen, bis wohin. Die Menschen werden auch eingeteilt in Geimpfte und Ungeimpfte und in Aufrührer und in Systemlinge und so weiter. Es wird irgendwann auch Sektionen geben, wo gewisse Menschen wohnen dürfen und andere nicht oder umgekehrt. Es wird alles reglementiert werden. Es laufen momentan viele chinesische Programme bei uns. Also die Lockdowns sind alles chinesische Menschenversuche, um die Menschen gefügig zu machen. Und das passiert jeden Tag. Und wie es aussieht, kann niemand was dagegen tun, weil die ganzen Demonstrationen nichts und gar nichts verändert haben. Und wenn ein Richter ein Urteil fällt, das nicht dem System entspricht, dann wird der Richter kriminalisiert und vielleicht noch mundtot gemacht. Alles, was dem System nicht dienlich ist, wird bekämpft und es wird Widerstandsgruppen geben, es wird Bürgerkriege geben, viele kleine Bürgerkriege und ein Zusammenleben der Menschheit ist nicht mehr möglich in Zukunft, weil die Menschheit zu sehr gespalten ist. Es gibt zwei grundsätzliche Lager. Das sind einmal die Staatsfreunde, die Systemfreunde, die Impffreunde und dann gibt es die anderen, die Aufgeklärten, die rebellieren und die werden dann kriminalisiert werden, als Terroristen gebrandmarkt werden und als Reichsbürger und als Systemfeinde, die bekämpft werden müssen, die die Gesundheit der anderen Menschen gefährden, eine Gefahr für die Menschheit sind und für das Volk. Das Volk muss sich dann schützen vor diesen Menschen, weil das sind dann Volksfeinde, diese Menschen. Also es kommen harte Zeiten auf uns zu. Es wird nicht besser. Alle, die meinen, die letzten 12 Monate waren schlimm, werden merken, dass das noch gut war. Es wird noch viel schlimmer werden, weil die Menschen noch nicht, oder halt viele noch nicht aufgewacht sind und die noch mehr leiden müssen. Und es ist wie mit dem Kochtopf, mit dem Frosch, der im Kochtopf sitzt und von außen dreht jemand immer mehr das Wasser hoch und bis der Vorstand tot ist irgendwann. Und die Menschen merken eben nicht, dass sie gefangen genommen worden sind. Sie merken es nicht. Sie denken, dass wie das Schaf oder wie das Schweinchen im Stall, wenn es abgeholt wird zur Schlachtung, denkt, dass es auf eine neue, schönere, große Wiese kommt. Und nicht im Traum dran denkt, dass der liebe, brave Bauer ins Schlachthaus fahren will auf den Gedanken. Und wenn dann das andere Schwein sagt, versuch zu fliehen, der will dich töten, dann lacht das Schwein und sagt, ach, was redest denn du? So ein Blödsinn aber auch, warum sollte der mich töten? Der hat mich doch jetzt jahrelang geliebt. Warum sollte der mich auf einmal töten? Mhm. Und diese Menschheit ist leider noch nicht so weit, um das zu verstehen, was da draußen passiert. Die Menschen können das nicht nachvollziehen. Sie haben die Intelligenz meistens nicht dazu und das Wissen. Wobei selbst das Wissen nicht reicht, weil sie die Intelligenz dann nicht dazu haben, um das wirklich zu glauben. Sie halten sich an ihrer Materie fest, an ihrem Universitätsabschluss, an ihrem Doktorabschluss und was der Teufel was. Das ist ihre Welt. Und wenn man ihnen diese Welt wegnehmen will, dann werden sie aggressiv, weil dann sind sie nichts mehr wert ohne diese Sachen. Und darum hat man keine Chance gegen diese Menschen. Man kann sie nicht aufklären, man kann ihnen nicht helfen. Keine Chance. Im Gegenteil, man muss in Zukunft aufpassen, dass man dann nicht noch in Gefahr kommt, wenn man diese Menschen aufklären will.
Okay. Sananda, du berichtest in deinem Blog über die massiven Veränderungen von Menschen, die ihre Seele verloren haben. Woran erkennen wir oder woran erkennt jemand, ob er seine Seele verloren hat oder nicht?
Ja, das habe ich heute schon mal angesprochen mit den Verhaltensweisen. Das ist ähnlich wie bei den Besetzungen. Im Prinzip verhält sich ein Seelenloser ähnlich wie ein Reptiloid, wie ein inkarnierter Reptor oder wie ein übelst besetzter Mensch. Nur, dass ein besetzter Mensch nur temporär so ist und ein Seelenloser dann immer so ist. Das heißt, er wandelt sich total um 180 Grad. Also deine beste Freundin, dein bester Freund, dein Partner, deine Eltern, deine Kinder, wenn die ihre Seele verlieren, die gehen gegen dich. Sie stellen dich in Frage und sie attackieren dich. Sie greifen dich an, sie machen dich schlecht, sie putzen dich runter und sie machen dich klein und sie beleidigen dich, sie beschimpfen dich. Und das ist das Gegenteil von dem, was sie sein sollten, nämlich liebevoll, tolerante Menschen, verständnisvolle Menschen. Jemand, der dich liebt, macht dich ja nicht runter. Er macht ja auch das nicht schlecht, was du liebst oder was du gerne machst. Und wenn jetzt zum Beispiel, ja, da gibt es viele Beispiele. Die Menschen müssen dann merken, dass sie mit ihren Mitmenschen oder mit ihren Partnern oder mit ihren Verwandten, Bekannten, Freunden, was auch immer, dass sie mit denen dann nichts mehr anfangen können. Die Wege haben sich endgültig getrennt. Und es ist dann besser für die Erwachten, wenn sie sich von diesen Menschen rigoros abschotten, weil sie werden irgendwann zur großen Gefahr werden für sie und sie werden sie massakrieren und angreifen, weil es für sie sind die Erwachten, die göttlichen, beseelten Menschen Feinde. Das, was in ihnen drinsteckt, dieses Wesen, erkennt sofort, mit wem sie es zu tun hat, dieses Wesen. Wenn ich vor ihnen stehe oder wenn ein anderer Beseelter vor einem solchen seelenlosen Menschen steht, das merkt der Mensch selber gar nicht, sondern er wird sofort aggressiv und geht sofort gegen einen. Und die werden gefährlich, das wird im Alltag gefährlich, im Straßenverkehr, beim Einkaufen, überall wird es gefährlich werden, sobald man sich outet, wie in gewissen Horrorfilmen, wenn man Emotionen zeigt, dann gucken die anderen alle und sehen, ach, da ist noch ein Mensch. So ähnlich wird es kommen. Und ich kann nur jedem raten, sich vor solchen Menschen abzugrenzen und auch in Kauf zu nehmen, dass eben Freundschaften in die Brüche gehen. Die Wege trennen sich und wir werden alle, die erwacht sind, spirituell erwacht sind und auf dem Jesusweg sind, wir werden leider sehr einsam werden.
Okay. Ja, wir sind fast am Ende angelangt. Sananda, hast du vielleicht, sagen wir, drei Tipps für unsere Zuschauer, wie sie sich in den kommenden Jahren verhalten sollen und wie sie sich schützen können?
Ja, einiges habe ich ja schon genannt. Schutz durch Abgrenzung, sich abgrenzen von bösen Menschen, denen aus dem Weg gehen, nicht in den Kampfmodus gehen, das bringt nichts bei denen, weggehen, widersetzen, nur wenn es nötig ist. Manchmal muss man sich wehren, man muss sich widersetzen, man muss manchmal, ja, man kann ja nicht alles durchgehen lassen. Aber ich meine jetzt eher so körperlich, physisch denen aus dem Weg gehen und Freundschaften auch rigoros abbrechen und sich schützen durch Abgrenzung. Das zweite ist die Gebete, Verfügungen mehrmals täglich machen. Das ist das andere, das ist überlebenswichtig. Und was kann man noch tun? Man muss für sich einen Ort suchen, wo man sich sicher fühlt, wo man sich zurückziehen kann von den anderen, weil es wird dann irgendwann gefährlich werden, sich in der Masse zu bewegen. Und man sollte im Prinzip so viel mitmachen vom System, dass man nicht getötet wird und dass man nicht eingesperrt wird. So viel muss man mitmachen. Egal wie, zur Notmaß muss man eben tricksen. Mhm. Aber man muss eben, es nützt nichts, den plumpen Widerstand wie auf den Demos, wo man dann von den Polizisten geschlagen wird, von den Roboterpolizisten, die alle gechippt sind, implantiert, seelenlos, manche Klone sind. Und mit denen zu diskutieren und die umzukehren und Lieder zu singen und zu tanzen, das ist absoluter Bullshit. Das bringt gar nichts. Demonstrationen ändern sowieso nichts. Da bleibe ich dabei. Man muss sich abgrenzen, man muss sich schützen. Mhm. Man muss all das eben mittun, was getan werden muss, um sein Leben oder das Leben seiner Familie zu schützen. Es nützt niemandem was, wenn er ins Gefängnis kommt. Keiner wird dir dann helfen von deinen Freunden. Du sitzt schon alleine da drin. Wem hast du dann geholfen? Wer hat was davon? Oder wenn ein Arzt auswandern muss nach Afrika, wem ist damit geholfen? Es ist niemandem geholfen. Der plumpe Widerstand, das bringt gar nichts. Und gewaltiger Widerstand schon sowieso nicht. Und das Rausschreien, das ist verständlich und ich verurteile auch diese Menschen nicht, die da auf Demonstrationen rumschreien und ich verstehe sie auch irgendwo auch. Irgendwas müssen sie ja tun, aber es nützt nichts, sich mehr oder weniger in Gefahr zu begeben. Es nützt nichts, weil wir werden nichts mehr ändern. Wir müssen schauen, wie wir uns schützen, wie wir unsere Familie schützen und die schützen, die von uns geschützt werden wollen. Mhm. An die müssen wir uns halten. Und dann können wir nur noch Abgrenzungen machen und gucken, wie wir durch diese Zeit kommen. Wenn ein paar noch aufwachen, sich im Bewusstsein verändern, vielleicht kann noch einiges umgedreht werden. Letztendlich liegt es an den Menschen selber, was sie daraus machen, wann sie endlich aufstehen und wann sie endlich sagen, nicht nur bis hierher und nicht weiter. Das liegt an den Menschen selber. Sie selber entscheiden, was passieren wird. Sie sind auch verantwortlich für die Regierung, die Sie haben, weil die Regierung spiegelt immer nur den Bewusstseinszustand der aktuellen Menschheit wider. Mhm. Nichts anderes. Und Sie sind selber schuld, in Anführungszeichen, für die Umstände, die Sie haben. Und Sie müssen Ihre Gedanken ändern. Dann können Sie sich ändern und somit vielleicht noch ein klein wenig was auf der Welt verändern. Mhm. Aber es fängt bei jedem selber an, um was zu verändern.
Ja, schön, Sananda. Es freut mich, dass du letztlich doch wieder toll in Fahrt gekommen bist, nach unseren technischen Anfangsschwierigkeiten. Ja, die Zeit ist mittlerweile, zumindest für heute, um. Ich hoffe und ich denke auch, dass du unseren Zuschauern einige ihrer Fragen beantworten konntest und ihnen auch neue Einsichten und Ansichten und Lösungsmöglichkeiten vermitteln konntest in diesem heutigen Interview. Von meiner Seite, ich wünsche dir natürlich und vor allem auch deiner Familie alles Gute und alles Glück für die kommenden Tage und Monate und für dich auch viele neue Erkenntnisse, die du dann wieder mit uns teilen wirst, hoffen wir zumindest. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zusehern, dass sie einiges von dem, was du gesagt hast heute, mit für sich in ihr Leben mitnehmen können. Und ja, verbleibe mit einem herzlichen Gruß an dich, Sananda, und an unsere Zuschauer bis zum nächsten, hoffentlich baldigen Interview ohne technische Anfangsschwierigkeiten.
Was ich noch sagen wollte, ist, dass die Menschen, die auf dem Heilweg sind, die auf dem Gottesweg sind, auf dem Jesusweg sind, denen wird kein Haar gekrümmt werden. Die müssen keine Angst haben oder Zukunftsängste haben. Gott wird immer für sie sorgen und er wird seine schützende Hülle über diese Menschen legen und über diese Familien. Also diesen Menschen, die auf dem Jesusweg sind, denen wird nichts passieren.
Schönes Wort zum Schluss, Sananda. Nochmals alles Gute für dich und deine Familie und natürlich an unsere Zuschauer dieselben Wünsche. Wir können, denke ich, diese Wünsche brauchen. Danke, Sananda. Bis zum nächsten Mal. Hi, ciao.